Heute auf dem Weg ins Café ein Mann am Straßenrand, vor ihm ein Dreibeinstativ, am Boden ein Koffer aus dem Kabel kommen und auf dem Stativ ein weiterer Koffer, an dem sich eine große Scheibe dreht. Norbert Schliewe nimmt mit einem Gerät, was man am ehesten als selbstgebauten Videorekorder bezeichnen könnte, bewegte Bilder auf, speichert sie, entweder auf einem Audio-Minidisc-Rekorder oder sogar auf Messingscheiben und spielt sie wieder ab. Viel Spaß mit einem ganz ungewöhnlichen Podcast über einen ganz ungewöhnlichen Menschen.
Paul Nipkow hat das Verfahren nie realisieren können und die 20er Jahre, die 30er haben mal tatsächlich BBC und auch in Deutschland Versuche gekannt, aber alles im Rahmen von Studio und blieb alles stecken.
Nipkow hat das nie realisiert?
Der hat das zu seinen Lebzeiten nicht realisieren können. Das heißt, als er alt war. Ich glaube,
die Sensoren nicht zur Verfügung standen eigentlich.
Sie haben aber ein Wissen.
Naja, ich bin Ingenieur.
Der hat die Solarzelle nicht gehabt, sagen wir mal. Der hatte so meines Wissens Selen, das war 20.000-fach unsensibler. Wie schön, unsensibler.
Was nehmen die für Sensoren?
3,50 Euro Solarzelle aus dem Elektronikladen, ja.
Sind
gut,
die
wir machen
genug?
Natürlich. Ja, gut, die Schnelligkeit spielt hier keine Rolle. Wir haben es ja mit einem ganz, ganz langsamen Verfahren zu tun. Die Scheibe dreht sich, da kann man sich zwar mit wehtun, deswegen das Chassis hier, aber. Das sind 12 Bilder pro Sekunde, das bedeutet in Umdrehung 792 pro Minute. Ja. Die ist angedockt mit einer Schallplatte, das heißt, dieses Teil ist nicht nur, hier mache ich aus Ökonomiegründen einen Sprung und gehe ins moderne Zeitalter, auch schon wieder überholt, Minidiscs sind meine.
Ja, ich habe es gesehen, die Aufzeichnung ist Minidisc. Das
aber
heißt, die Helligkeitssignale von der Solarzelle zeichnen Sie als Analogwert mit oder dann digital mit dem Minidisc-Recorder auf.
Ja, ist das richtig? Eine reine. Ich habe tatsächlich auch eine Maschine, naiv wie man ist, am Anfang gebaut, die diesen Schallplattenaspekt auch direkt im Apparat drin hat. Ich habe heute Morgen noch gelötet, sehen Sie? Das sind die Lötungen, wenn die da einem reinfallen und schwupps.
Ne? Ja.
Ja, und aber nicht zu handeln. Da kommt jemand und macht mal so oder es war einfach und 30 Kilo nichts zu machen.
Ja.
Jetzt Ökonomie, wie gesagt, auf Minidisc werden die Signale aufgezeichnet, dann im Bus. Ich lebe in einem Busreise, bin nur unterwegs.
Sie haben nur den Bus?
Nichts anderes als Bus, Studio. Und dann wird das auf eine Schallplatte, auf Messing übertragen und da kommt wundersam was ganz Tolles dazu, analog. Und analog heißt vergleichend und das Analoge, da halte ich Reden drüber, wenn Sie wollen, 2 Stunden, hat eine bewahrende Eigenschaft. Diese Schallplatte wird so, sind nicht mit dem Messer drauf rumkratzen, nicht kaputt gehen.
Im Gegensatz zu dem Minidisc, die
den
man in
ja
10 Jahren
nicht mehr
abspielen kann.
Den gibt es jetzt schon nicht mehr. Kaufen können Sie vergessen. Vorgestern habe ich sie alle 3 abgeschmiert, sind sie mir alle 3 kaputt gegangen, habe ich eine Masse aus Versehen dran gelagert.
Ja.
Da war meine Arbeit sozusagen auf der Kippe.
Ja.
Was musste ich machen? Ihnen darf ich es zeigen. Ich musste gestern mir ein neues Format kaufen.
Aha.
Ein MP3-Player.
Ja, ja, ja.
Das ist eine absolute, für mich ganz
schwierige
Entscheidung.
Das ist eigentlich ein Bruch in der, ja, das verstehe ich.
Ich kriege die mit, vor ein paar Monaten, Jahren gab es so eine Auslage bei Saturn, ja, mit Mini-Kassetten.
Ja.
Jetzt ist es so.
Ja, ja.
Und nochmal 3 Jahre, da kaufe ich die bei eBay, weil sie nicht mehr kriegen. Witzig, oder?
Und irgendwann sind die Medien nicht mehr abspielbar, das heißt, man kommt nicht mehr dran. Das
Was
meinen Sie mit bewahren.
Was will uns das sagen? Genau, da ist die Brücke. Die Schallplatte ist eine geradezu universale, hat eine universale. Woher kommt es? Aus der Einfachheit? Ich weiß es nicht.
Ja.
Struktur.
Deswegen
Idee
speichert man ja
sein.
Auch auf Mikrofisch noch analog mit einem Negativfilm, weil man es immer abspielen können wird. Ne?
Ja.
Das ist das Gleiche.
Und wir haben in letzter Zeit eigentlich haben wir nur noch zu leisten von solchen Dingen, die, wie sagt man, die Erinnerung weiterzugeben. Das heißt, wir müssen wenigstens den Leuten noch sagen, wie es funktioniert. Benutzen können die das nicht mehr.
Ja.
In 10 Jahren finden sie in ihrem Computer keinen Schlitz mehr, um noch eine CD reinzuschieben.
Ja. Keine Diskette mehr heute. Ja. Genau.
So können Sie, mein Steuerberater, der hatte im Jahr 1984 mit solchen Scheiben angefangen, 5 Megabyte.
8 Zoll Disketten. Ne?
Hat der Mann, der das eingebaut hat, gesagt, das haben sie für immer. Der Mensch ist größenwahnsinnig. Neigt aber dazu, sich zu überschätzen. Herrlich, oder?
Wenn Sie die einzelnen Komponenten nochmal ansprechen würden, die ich hier drin sehe, dass man das so ein bisschen in der Übersicht hat.
Alles totaler Schnickschnack. Sie brauchen nur diese Scheibe,
ja.
Den Motor.
Und die Rekorder eigentlich, ne?
Und die Rekorder. Das da ist nur, wie sagt man, das ist, ja, beim Abspielen brauche ich das.
Ja.
Das sind einfach nur, und Leuchtdioden wieder zum, als wie eine Lichtorgel.
Das ist ein Autoverstärker, nehme ich mal an.
Sie haben ja hier das Signal vielleicht schon gehabt, gehört. Ah, ja. Dann machen wir mal schnell.
Wozu ist dieser Spiegel hier oben? Das habe ich noch nicht verstanden.
Wenn man von oben guckt.
Ah, okay. Mhm.
Cool, ne?
Super, das gefällt mir gut.
Alles eine Frage der, ich habe kein Signal, woher kommt das? Eine Frage des, der Erfahrung. Man macht die Erfahrung, dass man da irgendwie die ganze Zeit so guckt und dann irgendwann macht man sich mal eine Stunde Arbeit und überlegt sich.
Wie lange arbeiten Sie an dem Gerät schon?
Also, das ist eine sehr, sehr, da fängt es an, unökonomisch zu werden. Ich liebe dieses Wort. Also, ich habe null Ahnung gehabt. Ich war ein guter Mechaniker, aber ich war überhaupt nicht elektronisch bewandert und hatte im Jahr 95 den ersten Gedanken und bin im Jahr 2000 fertig geworden, dass ich damit auf die Straße gegangen bin. Das war allerdings witzigerweise gar nicht in Deutschland. Ich habe kein Signal. Warum nicht? Das erfüllt mich mit Sorge. Und dann war ich nur im Ausland. Da hatte ich Succes. Da bin ich mehr oder weniger rumgereicht worden. 3 Jahre war ich im Ausland. Und jetzt kommt die schöne Geschichte. Seit ich in Deutschland bin, fällt es schwer. Es ist hier das falsche, ich weiß nicht, Publikum will ich nicht sagen. Die Leute sind genauso interessiert. Aber sagen wir mal, die Stellen, wo man ein wenig Geld mit verdienen könnte. Also sagen wir mal, die Kuratoren, Kuratorinnen, die einmal ein Event machen, ja? Die mal sagen, wow, das sagen die alle, wow. Dann gehen die aber wieder, entschuldige, ich will niemanden mit Namen nennen. Die wissen alle, wer gemeint ist. Und dann gehen die wieder, es sind so viele. Und dann wissen die nicht, in welche Kiste die da rein tun sollen. Ja, sagen wir mal, eine Redakteurin oder ein Redakteur, die haben dann diese 7 Fernsehschachteln. Das ist ja ein ernst gemeinter Ansatz. Die brauchen ja ihre... Aber dann wissen sie nicht, wo rein. Da passe ich nicht ins Doku, nicht ins Fernsehspiel, natürlich nicht in Sport. In gar nichts passe ich rein. Experimentell gibt es nicht mehr. Mhm. Alles, ja, können Pfeife rauchen. Also falle ich da raus.
Ist nicht richtig elektronisch, ist nicht richtig mechanisch, von allem so ein bisschen.
Und so passiert mir das in jeder Disziplin. Mhm. Auch die Galerie hat es ähnlich schwer. Die kann nichts verkaufen. Ich habe nichts zum...
mitnehmen.
Was, ja. Hatte mal einen, der hat eine CD jedes Mal bekommen. Dann wollten wir 10 CDs machen. Nach 3 Jahren ruft der erste Sammler an, es ist kein Witz, und sagt, ich krieg die CD nicht mehr in meinen Rechner. Der ist mir gleich abgeschmiert. Da hat der Galerist zu mir gesagt, das können wir nicht so weitermachen. Die Technik galoppiert und du kommst mit deiner damals noch Millennium-CD an, hat der einfach die Initialisierung schlichtweg nicht mehr gerafft, weil der Rechner 2 Generationen weiter war.
Neuer war.
Also bleibt das Kunstwerk, kannst du nicht vermitteln.
Sie laufen ja mit der Aufnahme mit dem MP3-Rekorder jetzt eigentlich auch in die Richtung, in eine Sackgasse. Gibt es denn da einen Ansatz, jetzt mechanisch aufzuzeichnen, direkt mechanisch aufzuzeichnen?
Ja, den Ansatz, den kann ich Ihnen zeigen. Der Ansatz heißt aber, man kriegt ein Buckelkreuz. Ja, also klar, ich habe das gemacht 2 Jahre lang. Da habe ich aber hier eine Maschine stehen, da braucht man im Prinzip einen Assistenten.
Ja.
Oder eine Assistentin. Und das habe ich nie hinbekommen.
Ja.
Zu zweit.
Und wie haben Sie da aufgezeichnet?
Dasselbe Verfahren, nur das ganze Ding. Da ist in der Mitte hier ein Schallplattenspieler und ach nee, das sieht man nicht, das ist zu klein. Ich habe es hier drauf.
Mhm.
Und die Maschine ist halt entsprechend voluminös. Und dann haben sie da so einen Stichel und der graviert dann original.
In Kunststoff oder in Wachs? Oder
Messing.
Direkt ins Messing.
Ja, volle Kanne. Teuer natürlich, wird alles selber hergestellt in meinem Bus. Steht da oben. Poliermaschinen, Schneidemaschinen. So ein Ding ist dann wert. Das dauert einen Tag, bis die dran ist. Und dann braucht einer nur mal so zu machen und dann ist die Rille kaputt. Und das kann ich nicht. Dann ist mir die Aufnahme zu viel wert. Also ist das keine Sackgasse, sondern ein Kompromiss.
Ja.
Das Leben besteht aus Kompromissen. Ja.
Das heißt, diese messinggeschnittenen Platten könnten Sie dann auf einem normalen Plattenspieler abspielen?
Ja, ja.
Und mit der Nipkow-Scheibe wieder anzeigen?
Ja, und dann werden auf der Schallplatte immer auf der letzten Rille...
Aha, das war die...
Jetzt nur noch als Wucht, als Schwungmasse benutzt. Aber so sehen die aus, natürlich dann entsprechend poliert.
Ja.
Und da ist dann, die werden dann verchromt und dann ist Ruhe. Und dann werden die in eine schöne Jahre Tüte reingetan und dann...
Ja.
Chinesischer Zauberspiegel macht es 2000 Jahre. Dann machen wir ein bisschen Autowachs drauf und dann ist der wieder funktionsfähig. Ja. Und hier ein bisschen Zitronensäure.
Es ist wieder blank. Das heißt, Sie haben jetzt hier die Aufnahmeeinheit. Da ist letztlich nur die Solarzelle dahinter. Die wird durch das Loch abgeblendet.
Das ist die Solarzelle. Mhm. Und dann machen wir, Ihnen brauche ich das jetzt nicht groß zu erklären, diese Löcher, die sind ja in Spirale gebohrt. Das heißt, es gibt ein Loch 1, Loch 2, Loch 3 bis Loch 60. Mhm. Und auch ein Novum im Prinzip, damit man das gemeinsam quasi in eine Maschine integrieren kann, rücke ich einfach den Abspielprozess um 3 Löcher weiter. Mhm. Dann vergeude ich quasi 2 Löcher nach rechts. Aber dann habe ich den Bildschirm quasi direkt über der Solarzelle und brauche das nicht ständig abzufriemeln und da wieder
umzubauen.
Ja. Mhm. Hier habe ich allerdings denselben nochmal auf der Achse.
Ja.
Das funktioniert dann genauso gut. Das ist fürs Kino sozusagen.
Die zweite Abspieleinrichtung. Ja. Mhm. Und der Antrieb ist ein normaler Gleichstrommotor.
Ja, das sind alles Objekte, Geräte, Gerätschaften, die sind nahezu ausschließlich der Restekiste der Flohmärkte entnommen, wie sie ganz vieles ja dann in der dritten Generation, wenn erstmal die erste ist, da wird es neu, und dann die zweite wird es gebraucht, verkauft und die dritte landet es dann auf dem Flohmarkt.
Ja.
Und das ist wertvoll.
Versuchen Sie gezielt in dieser dritten Generation zu arbeiten?
Ja, auf einem anderen Sektor, in dem hier nicht. Hier nehme ich, was ich kriegen kann. Ich würde hier auch einen gekauften...
Ist okay so?
Ja, das ist in Ordnung. Einen gekauften Motor nehmen. Mhm. Ich habe mal einfach einen Block mit 7 Motoren auf dem Flohmarkt gefunden. Seitdem sind meine Maschinen mit diesen Motoren ausgerüstet und es wird keine neuen Maschinen mehr geben.
Das heißt, Sie verfolgen aber keinen irgendwie gearteten ökologischen Ansatz, dass Sie sagen, Sie wollen auf jeden Fall recyceln oder aus dritter Hand arbeiten?
Rein künstlerisch, weil
genau.
Diese, ich habe noch in meinem Buschen Maschinen stehen, die machen zum Beispiel auf CDs, also so Wegwerfartikel, ja, die man so in Heft-CDs, und daraus kann ich kleine Schallplatten machen, ja. Mit Kindern mache ich ganz viel und auf der Straße so Giveaways. Aber wertvoll sind die ja, weil da ist dann eine Stimme drauf und dann sage ich, take care about it. Und dann kriegen die auch noch ein Tütchen, schönen Namen drauf. Und dann ist das auch was Wertvolles.
Das heißt, sie nehmen auf die CD, auf die bespielten CDs, mechanisch
eine Gravur,
Signale
ja,
auf.
Mhm, okay. Wie man das halt so macht. Das mache ich mit Kindern, die können am Schluss, bauen die das selber, 6-Jährige. Mhm. Ganz simpel, tun wir mit einer Tüte, tun wir vorne eine Nadel und dann wird da reingebrüllt und dann können wir das da drauf kratzen und schon wieder hören.
Ja,
auch
ja.
Ganz simpel.
Das heißt, denen erschließt sich dann die Technik von Schallaufzeichnung nochmal ganz anders als mit ihrem MP3-Player, den sie zu Hause vielleicht haben und auch benutzen können.
Ja, erschließt sich ja überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante. Was passiert, wenn ein Mensch ins Kino geht? Der geht ins Kino und guckt sich einen Film.
Ja.
Bei mir... Wenn sich jemand mal seine Hand anguckt in der Performance oder so, lasse ich die Leute dann ihre Hände beleuchtet und dann gucken die, oh wow, wie funktioniert das? It's almost the same. Dass die Leute dann das Bedürfnis haben, wie funktioniert es? Ich frage mich immer, wie sind wir gestrickt? Warum fragen wir nicht ständig, wie funktioniert das?
Weil wir keine Antworten kriegen.
Und wir kriegen keine Antworten. Das ist eine der Antworten, warum wir nicht fragen. Ja. Weil wir die Antworten nicht kriegen. Und da finde ich, da sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, warum mache ich das und nicht mehr Film? Weil die sind so unglaublich wichtig, diese kleinen, pisseligen Fragen. Die machen nämlich unabhängig, frei, autonom.
Mhm.
Die lassen einen, das Wort will ich fast sogar ins Spiel bringen, an Demokratie wieder glauben.
Mhm.
Die geht uns nämlich langsam flöten. Auch witzigerweise, es gibt ja viele Strömungen, auch durch die galoppierende, es ist nicht nur die digitale Welt, aber die digitale Natur hat eine Eigenschaft, um uns zu entfremden, ich sag's mal von uns selber.
Richtig, ja.
Parallel dazu, um es gleich noch ins Politische zu treiben, empfinde ich einen Zusammenhang zwischen Arbeitswelt und digitaler Natur. Weil genauso wie sich die Sachen innerhalb von immer kürzer werdenden Zeiträumen verabschieden, so sind wir ja eigentlich auch ja, in unserer Arbeitswelt. So,
das ist auch
so
eine Prägung. Man ist daran gewöhnt, dass dieser Minidisc-Recorder nicht mehr zu erhalten ist und der MP3-Recorder, der ist vielleicht 4 Jahre noch so benutzbar und dann wieder auch nicht mehr. Dass man gewöhnt sich an diese Schlachtzahl mit den Produktinnovationen,
ja,
die es im Analogen nicht gab eigentlich. Ne?
Ja, und dann sagt gestern ein Drucker zu mir, ja, wir sollen uns daran gewöhnen, dass wir froh sein können, dass wir arbeiten dürfen.
Ja.
Früher gab es, heute gibt es Verdi, früher gab es die IG Metall, die hat noch einen Weg gefunden, um sich für Arbeiterinteressen zu öffnen. Heute ist es nur noch Sei dankbar. Ja, Entschuldigung, es geht immer weit, aber
man kommt vom Schlöckchen zum Hölzchen. Ja, diese Entmündigung, was das Verstehen angeht, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ich denke, die Benutzung von solcher Technik wie Kino oder so einem MP3-Rekorder, das ist ja für die allermeisten Menschen von Zauberei nicht zu unterscheiden, sondern man benutzt das und drückt auf ein Knöpfchen, so wie man einen Zauberspruch spricht, und dann geht's. Warum es funktioniert, weiß man ja nicht.
Sie kennen das Wort des Produktionsmittels. Immer wieder steht man natürlich vor einem Dilemma, wenn man als Besitzer eines Produktionsmittels oder als Benutzer eines Produktionsmittels sein Produktionsmittel kritisieren oder hinterfragen will. Ab irgendeinem Moment hört es dann auch auf, wo ich dann als Filmschaffender zum Beispiel nicht mehr weiter kann. Dann muss ich sagen, okay, da muss ich, also wenn ich anfange, meinen Film in Badewannen zu tauchen oder einzubrennen oder den Filmapparat wegzulassen oder den Projektionsapparat wegzulassen, irgendwo hört es auf und dann muss ich sagen, jetzt gehe ich einen anderen Weg.
Würden Sie selber Ihre Gelatine anrühren und Ihr Filmzelluloid selber gießen auf einer Platte?
Nicht am liebsten, das habe ich gemacht, das ist kein Witz, natürlich. Und was passiert, da sind wir auch wieder, vorige Woche finde ich einen Nokia-Flyer, hier Handys, ja. Nokia-Flyer, 5-Megapixel-Kamera bieten die an, haben sie 10 junge Fotografinnen und Fotografen gebeten, Fotos zu machen. Und was machen sie? Denen legen sie Wörter in den Mund, haben die nie gesagt, aber jeder sagt gebetsmühlenartig das Gleiche. Analoge Fotografie ist Bullshit. Auf der ersten Seite wird die analoge Fotografie etwa mit den Worten, ich musste meine Hände in stinkende Chemiebäder tauchen. Hm. So wie früher die Tante Tilly. So, was wird den Leuten impliziert, die 19 sind? Die wissen es nämlich nicht anders. Die werden es tatsächlich so aufnehmen und auch so sich merken. Hm. Die werden sich merken.
Das Alte ist schlecht.
Schwarz-Weiß und analog und Gelatine-Abdruck Print ist doof.
Na, in jedem Religionskrieg baut man doch die neuen Kirchen auf den Schutthalden der alten. Das ist doch das Gleiche.
Ich habe in Ilmenau mit den Medienstudenten, Ilmenau gibt es eine Universität für Medien. Habe ich das richtig gesagt? Es möge falsch sein. Also eine High-Level-Medien. Den bin ich begegnet, zeige ich Ihnen doch am Schluss. Und dann standen die da auf dem Campus und guckten da rein und sagten, ja, unser Professor hat uns mal Nipko erzählt. Er hat gesagt, das wäre scheiße. Und dann fingen die an, vor meiner Maschine eine halbe Stunde rumzutanzen, bis denen ihre Glocke wieder läutete.
Was doch toll war.
Ja, und haben sich eine Lektion, aber auch abgeholt, freiwillig dann. Und was habe ich davon? Succes natürlich, weil ich merke, die denken vielleicht mal ein Tickchen nach, wenn ihnen wieder mal einer was erzählt.
Was war die Faszination für die Studenten? Was war das? War das authentisch, weil sie die Bildspeicherung beobachten konnten? Warum sind die davor rumgetanzt?
Ich rede weiter, während ich es ihnen reinziehe. Die haben das...
Ich meine, wenn sie
die Videokamera
hingestellt
hätten, die haben den Rückschritt, die Anarchie dieses Rückschritts begriffen.
Ja.
Die Anarchie des Rückschritts ist natürlich ein geflügeltes Wort, kommt von mir, mache ich natürlich bewusst, dass es auch gut klingt. Aber es ist eine Anarchie. Und wenn man heute Medien... Ausbildung hat, dann ist das nichts mehr mit Anarchie, sondern dann kriegt man von den ganzen, dann kriegt man die großen und wie sie alle heißen, die sponsern die Kameras, die sponsern gar sogar die Professoren, ja, also die letztendlich, das und das geht alles zusammen und dann machen die ihre ersten Projekte auch mit der Kamera von.
Ja? Mit den gleichen Produktionsmitteln. Wir haben jetzt auf der Ars Electronica in Linz die Trickfilme uns angeschaut und waren überrascht, wie ähnlich die ganzen Filme sich waren. Die alle animierten Figuren sahen gleich aus. Die hatten die gleiche Physiognomie, die gleichen Köpfe. Und man konnte ganz deutlich sehen, dass die ganz ähnliche Produktionsmittel verwendet haben. Ne? Das ist die Prägung.
Und auch die, hier, jetzt habe ich mit dem Kurator von Kasseler Filmtagen gesprochen, 5000 Filme, habe ich gesagt, woher kommen die? Sagt er, alles ausschließlich... Studenten, Medienstudenten. Mhm. 5000 Filme zu einem Thema, das ist ein Hammer. Er sagt doppelt so viel wie bisher. Und das heißt, auch die Bandbreite fällt weg. Derjenige oder diejenige, oder noch, fangen wir nochmal anders an. Da ist einer gewesen bei der Documenta, der hat einen Film angefangen 1971 und hat die letzte Aufnahme gemacht im Februar 2007. Alles mit einer 16mm Kamera, sieht alles gleich aus. Kleine Kratzer bei den ersten 20 Jahren damit, also weil die ein paar Mal durch irgendwelche Projektoren gelaufen sind. Wenn Sie heute mit einer Dokumentation anfangen, mit Ihrer DV-Kamera oder sei es jetzt mit einem neuen Player und damit auch nur ansatzweise den Gedanken hegen, das in 10 Jahren auch noch machen zu wollen, vergessen Sie es.
Geht nicht, ja.
Was das allein schon bedeutet für das, für die, ja, für den Ausgangspunkt von Kunst, für einen Film, für einen medienschaffenden Menschen, der muss sich das quasi abschmatzen. Der kann nicht sagen, das interessiert mich, ich komme hier jedes Jahr so lange, bis ich tot bin und dann wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, oder er muss 10 solche Kameras kaufen und 1000 Kassetten auf Halde legen und hoffen, dass er es dann irgendwie
dann damit rumkommt. Ja, und auch noch gleich den Abspielapparat und das komische Welt.
Interessant. Aber ist eine Einschränkung für, also das Produktionsmittel schränkt dann doch ganz deutlich den Stil der Produktion an. Das heißt, bestimmte Produktionen werden nicht mehr gemacht.
Es schränkt ihn ein. Im Positiven, wir wollen ja auch positiv denken, es ist die Basis für den Stil. Jede Art Film hat seine Basis, auch in seine Ästhetik hat seine Basis eben auch in der Art, was das für eine Produktionsart war, wie man, ne, man braucht ein Stativ, man hatte einen Kasten, man kurbelte früher und später hatte man einen Motor und dann hatte man einen Ton dazu und dann hatte man Farbe und dann war es schon in der Endphase und dann hat sich's kaum mehr gewandelt. Mhm. Dann gab es immer noch den gleichen 35mm Film, den gleichen Perforationslöchern. Können Sie sich heute einen Film nehmen, tun Sie in so ein Edison-Ding da rein, Kinetoskop oder wie die hießen, zack, können Sie gucken.
Ich meine, die Veränderung von den Produktionsmitteln muss ja auch was Positives haben. Also die Filmproduktion früher war ja ganz umständlich und problematisch und heute kann ich in den Laden gehen, kaufe mir so eine Kamera, nehme was auf und heute Abend ist es im Internet. Das ist doch auch erstmal positiv.
Ja.
Schneller, es ist demokratischer.
Ist ja witzig.
Auf eine Art, jeder kann das.
Ja, das ist sehr interessant. Weil wir haben jetzt eigentlich das, was wir als uns Studenten uns immer gewünscht haben, lasst uns in den Besitz des Produktionsmittels kommen.
Wieder ein Sender, Rechtsradiotheorie.
Tatsächlich. Nur der Witz ist, man kommt zwar, ich habe als Student angefangen, Filmentwicklungsmaschinen zu bauen und Kameras. Da bin ich aufs Glatteis gekommen. Das war dann der falsche Weg. Das war nicht autonom genug, weil das war im Prinzip nur das Gleiche, nur selbst gemacht. Hier ist es nicht das Gleiche, sondern was Neues selbst gemacht. Ja. Die jetzt heute ein Produktionsmittel haben, die mit ihren kleinen Computern rumlaufen, die digitale Kamera und das da reinmachen, habe ich null was dagegen. Ist völlig in Ordnung. Wenn aber einer wissen will, wie er es bauen kann oder wie es, oder wenn ihn das interessiert oder sie, dann hat es natürlich keine Chance, die Person. Und wenn das jemandem wichtig ist, dann kommt er mit digitalen Medien oder mit modernen Medien natürlich nicht voran, weil dann hat er, dann muss er akzeptieren, dass er in Abhängigkeit produziert. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Die Abhängigkeit, sagen wir mal, vom Apparat.
Sie reduzieren den Grad der Abhängigkeit eigentlich, aber nicht auf null. Ne?
Ich reduziere ihn auf einer Seite. Auf der anderen Seite habe ich ihn natürlich in aller Gänze. Meine Abhängigkeit ist zum Beispiel die, dass ich ja kein Medium in dem Sinne habe, sondern es völlig selbstbezogen ist. Ja. Da findet im Prinzip ja kein medialer Austausch statt. Ja, ja. Also ich habe auch eine ganz neue Art von Schwierigkeiten zu überwinden. Ja. Ja. So, das ist jetzt also auf der linken Seite haben wir den, ich sehe jetzt das Bildsignal. Dass wir das auf das Halbleiter auftragen können, ist ja einfach. Das macht ja nur Beats, Beats, Beats. Und hier haben wir unsere Sprache, Chaka, Chaka, Chaka. Kann man natürlich auch hören. Chaka, Chak, 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 Chak. Ja, und dann erleichtert mir das natürlich die Arbeit. Ja.
Lassen Sie das Bildsignal nochmal auftauchen, bitte. Ja, wenn ich die Hand vor das Objektiv halte.
Schön, ja. Das ist natürlich leicht dann. Ich meine, wir müssen uns ja gewahr werden, dass ja eigentlich jedes moderne Medium, das ist ja ein Scanner. Und witzigerweise funktioniert ja alles vom Bildschirm bis zum Modem, alles was Zeilen hat, ist ja alles das Gleiche.
Völlig identisch.
Nur da erschließt sich's nicht so schön.
Ja.
Hier, wenn ich das dann abgemontiert habe für die jungen Leute oder fürs Publikum und dann werfen die einen Blick hinter die Scheibe und dann sehen sie die Solarzelle und dann tut man mal ein Lämplein drauf und dann macht's meck, 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 so ein Laserpointer. Ja. Und dann ist der Zusammenhang einfach der, das
ist sofort
Telepalle,
klar.
Ja. Ja, das erschließt sich einfach sofort. Ja. Und das dann da oben drüber, dieser Lichtkasten, das ist noch der Exkurs, den die Leute, da haben sie Schwierigkeiten. Ich zeige denen dann den Lichtkasten, wenn ich das mit diesem kleinen Laserpointer da, und Licht auf die Solarzelle gebe, dann geht oben drüber dieser Lichtkasten, der wird dann rot. Oder, ja, rot, sagen wir mal. Rot ist meine Grundfarbe. Früher, im Jahr 1995, gab es eine rote LEDs. Witzig. Heute gibt es weiß, blau und grün. Die gab es nicht am Anfang. Ich habe meinen ersten Filmförderantrag mit noch, da habe ich noch reingeschrieben, ich habe keine anderen Farben als rot, wie Gerald Ford. Können alles, jedes Model T haben, voraussetzt in dem Schwarz. Hier, und dann ist es aber so, dass dieser Lichtkasten, der ist dann komplett rot, ja?
Ja, das muss ja dann durch die Bohrungen quasi rausgefiltert werden, die Zeilen umgewandelt werden.
Aber das verstehen die Leute nicht, weil dann zeige ich denen ein Bild und dann blinkt der ganze Lichtkasten ohne Scheibe und dann ist das so flackern, flackern, flackern und dann sage ich, das bist du. Dann tue ich es natürlich ein bisschen aufs Glatter, ist sowieso noch, dann sage ich, wieso, sagt er dann, wieso ich, ja, das bist schon du, nur es fehlt noch der Schlüssel, der Dekodierer.
Ja.
Und das ist die Scheibe, die muss sich wieder genauso schnell drehen und das Loch muss genau an der Stelle da sein, wo das Licht reingetreten ist und da muss es wieder raus.
Das ist die Zuordnung zur Position natürlich weg.
Ja? Und das ist da, und wenn ich das rüberbringe, das ist auch mal eine Tagesformsache, weil da verhaspel ich mich gerne, weil das ist mir so, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich will auch nicht immer reden und vor allen Dingen nicht über Technik, sondern ich will über Ästhetik reden, was das macht, wenn man Bilder hat, die nicht lügen, sag ich immer. Was das bedeutet. Sehen Sie den Leinwand, sehen Sie Ihre Hand, der Glaube an die Realitäts-, an die Wahrheit, an die Wahrhaftigkeit, an die Wahrheit. Der ist so groß, dass der nicht mehr hinterfragt ist. Hier gibt es ja gar keine Wahrheit. Hier bleibt ja alles immer Signal. Und zwar in einem ja demokratischen Sinne. Hier bleibt immer alles als Lüge sichtbar. Selbst wenn du hier was erkennst, wirst du immer sehen, ja, das ist nur eine Übersetzung von was.
Versucht nicht vorzugeben, nicht real zu sein.
Ja, kann es nicht. Schon die Größe. Ne? Kennen Sie ja das Bild, wo die Leute im Kino gesessen haben bei Lumières und da kam dieser Schwarz-Weiß-Zug. Die sind alle kreischend aus dem Kino, sagt man ja jedenfalls. Ja. Vielleicht ja nur eine.
Vielleicht stimmt es gar nicht. Ne?
Aber anyhow, ich nehme jetzt hier einen Panzer auf oder hier eine Straßenbahn. Gestern habe ich hier herrliche Straßenbahn aufgenommen.
Ja. Die ist ganz ungefährlich klein in dem kleinen Bild.
Die ist so ungefährlich klein, aber wie viel. Ich meine, das ist toll, das ist doch herrlich, gell?
Also, Sie wollen nicht in so eine pädagogische Richtung geraten, habe ich rausgehört eben. Das kommt eigentlich versehentlich mit dabei mal.
Oft auch pädagogisch, wenn ich gerade diese ganzen kleinen Menschen oder jungen Menschen im Blick habe. Da erstens komme ich dann nicht drum rum und zweitens mache ich es dann auch gerne. Das dann, aber es gibt natürlich auch den Kunstaspekt und da möchte ich auch gerne mal eine Weile in Ruhe gelassen werden und dann einfach nur einfach Künstler sein dürfen. Und man schiebt mich gerne in eine Technik. Und witzigerweise vor allen Dingen halt auch meine, sagen wir mal, mein Kreis, meine Künstlerinnen, Künstlerkollegen, die oftmals auch mal nicht mehr in mein Studio gekommen sind, weil es ihnen bis hier stand, dass ich gelötet habe. Und die haben dann auch gesagt, mach doch mal wieder das, was du kannst. Du bist doch Bildermensch. Und ich fummel da. Und ich habe Jahre echt da durchstehen müssen. Ja. Das ist auch eine Isolations. Das Ding hat mich isoliert. Wollen Sie das? Das kann ich Ihnen erzählen, dass mich das isoliert habe. Ja, dass meine Leute gesagt haben, der Norbert, der ist auf dem falschen Trip. Aber da brauchen Sie dann, dass, wenn ich mich nicht mehr beklatsche, abends so mache, dann würde ich sagen, dann ist finito. Aber nö, ist noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert.
Ich meine, ich bewundere absolut die Menge an Arbeit, die man sehen kann. In dem Gerät. Ich habe das beim ersten Draufschauen gesehen und war sofort gefesselt, weil ich dachte, Junge, Junge, an jeder Stelle sehe ich mit der Handbohrmaschine gebohrte Löcher und
meistens
gebogene Messingteile und wirklich selber gemacht. Und das ist eine Faszination. Die greift sofort. Die Videokamera aus der Schachtel rauszunehmen, da ist ja nichts dabei, das kann ja jeder.
Und es gibt einen Kreis von amerikanischen Kollegen, die habe ich erst vor einem Jahr ausfindig gemacht. Ich habe immer mal im Internet geguckt, zum Anfang in 95 habe ich nichts gefunden. Und auch so im Jahr 2000 und so bla. Und die haben zum Beispiel auch Nipco und die sind ganz toll. Technisch auf einem, kann ich fast nicht mit, ich kann auf eine andere Art total mit, aber als technisches Niveau haben die drauf. Und der Herr, der da netterweise seine Informationen ins Internet gegeben hat, der hat gesagt, er hat 1984 seine erste Maschine gebaut. Der ist von Beruf Radartechniker gewesen bei der Armee. Hm. Und er hat gesagt, er hat 3 Wochen gebraucht. 3 Wochen, hat er gesagt. Das ist glaubhaft. Er hat mittlerweile über 100 von diesen Dingern gebaut. Ist die Koryphäe. 3 Wochen. Ja. Ich habe da in 3 Wochen, da habe ich... Und die 3 Jahre ist gemacht. Eben einfach noch nicht wahr. Ich habe 10 Jahre gebraucht. Diese Maschine ist immer noch unkomplett. Ich brauchte 4 Jahre für diesen Synchron. Ich habe diesen Synchron nicht erfunden, sondern das ist alles Try and Error. Ich bin nicht gut in meinem Metier. Ich habe auch Leute gefragt, da bin ich auch nicht gut im Fragen. Aber die Leute, die ich dann gefragt habe, die haben dann auch gesagt, können wir uns jetzt damit befassen. Aber boah, das muss jetzt erst
dann... Mühsam.
Das ist mühsam. Mhm. Wer soll das bezahlen? Ja? Mhm. Ich habe Kabel zusammengehalten und irgendwann ruckte das. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn es ruckt, dann steht es auch mal. Und irgendwann nach 4 Jahren hat es dann gestanden, aber dann hat es immer noch so gemacht. Mhm. Und jetzt aber mittlerweile steht es so. Und ich kann es nur nachbauen. Ich kann es nicht machen. Bauen. Mhm. Also ich habe es aufzeichnen
nicht erzeugen
müssen.
Mhm. Ja. Selber.
Und das
haben
ist
Sie
natürlich
rausbekommen,
keine...
was den Radartechniker an dieser Art von bildgebender Maschine fasziniert hat? Der kennt ja ganz andere, ganz perfekte Maschinen.
Ja,
Warum hat er das gemacht?
Ich muss Ihnen da unter Umständen die Website geben, weil die ist imposant, weil das ist, Sie werden sehen, eine ganz andere Herangehensweise. Sie ist, würde ich mal zunächst mal sagen, auch wenn das vielleicht jetzt unfair ist, aber sie ist auf keinen Fall künstlerisch.
Mhm.
Ja?
Kann ich mir gut vorstellen.
Auch in 3 Tagen.
Es ist keine künstlerische und die haben einen Art, das ist eine Gruppe von 300 Leuten, die bauen sich alle ihre Maschinen selber, jeder auf seine Art, und dann machen die was Interessantes, die gehen mit einer DV-Kamera und filmen und dann tun sie mit einem kleinen 100 Kilo Programmchen die Signale daraus generieren. Die machen also aus einem DV-Bild eine Wave.
Das Quellsignal für die Nipkoscheibe.
Genau. Mhm. Das heißt, Okay. Die gehen nicht auf die Straße, die haben Kabel. Die sind
die lassen die erste Hälfte weg quasi.
Lassen die erste Hälfte, also so machen sie es zumindest jetzt. Der kann auch, die können das auch. Aber ja, und da hat mir dann schlussendlich ein bisschen auch da habe ich mich dann auch gescheut, mal zu kommunizieren, weil ich dann dachte, nee, das ist nicht die Baustelle, von der ich partizipieren kann. Und technisch konnte ich gar nicht partizipieren, weil die sind völlig auf einem anderen Trip. Die sind einfach perfekt.
Aber dieser Bruch mit DV, das aufzuzeichnen, der tut ja weh auf eine Art, ne? Dass man denkt, hinten kommt die ganze authentische, verständliche und transparente Mechanik, Elektrotechnik. Und vorne ist hochintegrierte Elektronik.
Tut's weh oder nicht? Das ist ja immer die Frage. Ich meine, ich könnte ja auch sagen, ab wann hat's weh getan? Der Edison war der Meinung, als die Nickelodeons noch gab, lass uns da einen Groschen reinwerfen und dann läuft der Film. Der hat im Leben nicht dran gedacht, das zu
projizieren.
Ist dann, das ist ja auch schon so ein Prozess. Das ist der Originalframe lebt auch, wenn Sie im Kinetoskop oder im Nickelodeon das Ding sehen. Das ist ein Hammer, wenn Sie da einen Film sehen, so einen kleinen. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Es war nichts weiter als Kommerz, das aufzupuschen war, eine kommerzielle Angelegenheit. Die Lumières haben es nicht geschnallt. Die haben gesagt, in 20 Jahren hat der eine gesagt, der August, glaube ich, hat es gesagt. Nee, der Bruder hat es gesagt, das ist eine Marginalie-Film, wird in 20 Jahren wird keiner mehr davon sprechen. Das
hat man von vielen
falsch
Geräten gehört.
Ne? Interessant, ja. Gell?
Sie arbeiten in irrsinnig langen Zeiträumen. Haben Sie eine Vorstellung, wo Sie in 10 Jahren sind?
Ja, ich habe eine Vorstellung, wo ich in einem Jahr bin. Das kann ich Ihnen sagen. Nein, aber jetzt ernsthaft. Sie erwischen mich an einem Anfangspunkt. Das ist ganz kurios. Ich bin hier für Documenta gewesen. Die ist jetzt schon wieder fast 4 Wochen rum. Und ich wollte nur eine Woche bleiben. Entschuldige, das ist eine Quatschgeschichte. Also das kann ausarten. Aber jetzt machen wir den. Und seit ich die Dokumente war rum und dann habe ich mich vergraben in meinen Bus und habe nochmal Probleme gelöst. Ganz da, was Sie da sagen, das ist aber hübsch, das ist das Neueste vom Neuesten, dieser Schnickschnack hier. alles nur dem Umstand gewidmet, dass ich im Winter arbeiten will und die Sonne weg ist. Und wenn die Sonne weg ist, dann kommt Knistergeräusch hier rein.
Schwächere Signale drauf. Ja. Das heißt, Sie brauchen die Drosseln am Motor, um den Signalrauschabstand besser
zu machen.
Dann
hat der blöde Pilotton, das soll alles nicht für Ihr Zuschauer, für Ihr Publikum interessant sein, aber wenn Sie den Pilotton da die ganze Zeit drin sehen, dieses Pilot, das ist ein 400 Hertz Pilottongeräusch, das macht das hat mir immer eingestreut. Und das hat immer, wenn man die ab einer bestimmten Verstärkerlautstärke, dann sehen Sie da so eine schöne Sinuskurve. Das ist nervig. Das sieht zwar hübsch aus, aber es nervt.
Wo kommt der Pilotton her?
Der Pilotton, der kommt jetzt, der ist jetzt weg. Denn das habe ich, das ist keine Woche her, da habe ich mittlerweile habe ich ein Wissen und doch ein Fachwissen. Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal gelernt, was Gleichstrom, Wechselstrom und was das ohmsche Gesetz ist. Das muss ich mir zwar alles wieder neu nachlesen, weil ich mir das nicht merken kann, aber ich habe es jetzt doch geschafft, wie man einen kleinen Verstärker baut, wie man mit Transistoren umgeht. Und das ist mir früher verschlossen gewesen, dieses Gebiet. Und jetzt habe ich einen neuen Pilot und der macht das nicht mehr. Vorgestern habe ich noch in Try and Error mir alle vier Minidiscs, die ich besitze, da habe ich hier an den Gleichstrom habe ich hier an die Masse gehalten und habe mir die alle vier zerdonnert. Die kann ich aufmachen, da sehen Sie, in jedem Ding drin ist an einer Stelle so ein fetter 10 Mikrofarad Elko. Mhm. Den habe ich da in allen vier, ich habe noch einen vierten reingelötet, weil ich es nicht gewusst habe, dass man mit der Masse hier in den Eingang, was will uns das sagen? Ich will aber die Geschichte ja anders aufziehen, wo ich in 10 Jahren sein will, wollten Sie wissen. Ich will im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal diese Maschine, die ist jetzt, also ich habe meiner Freundin, meiner Dame habe ich geschrieben, die Maschine ist jetzt fertig. Das habe ich meiner Dame geschrieben. Das heißt für meine Dame, sie wird mich
sie darf Hoffnung
in nächster
haben.
Zeit nicht mehr sehen. Ja, ich komme, weil sie hat mir Support gegeben. Sie hat mir, ich habe keine Wohnung und sie hat mir ein Plätzchen in ihrer Wohnung überlassen. Das sah dann am Anfang so aus und dann später so, ja. Da war das Klavier und da war dann, warte, ich räume es weg, Entschuldigung, störe ich dich? Nein, nein, du störst nicht. So, ja. Den ganzen Winter über. Und jetzt soll das Maschinchen einfach nochmal arbeiten. Gestern hat das Maschinchen eine Entwicklung hinter sich gebracht. Das Wetter war schlecht. Ich bin hingegangen und habe gelernt, die Maschine zu benutzen bei schlechtem Wetter, indem man sie einfach wie ein Schattentheater verwendet. Ich habe die Maschine in den Himmel reingehalten und habe die Objekte einfach durch den Himmel fahren lassen. Und dann hat sich einfach ein Schattenriss ergeben. Und das sieht bescheuert gut aus. Das sieht hammerhaft gut aus. Und das ist eine ästhetische Lernbasis. Mhm. Und daraus will ich was ein Genre bilden. Schattenbilder, oder wie man es nennen kann. Das muss ich doch machen. Das ist doch...
Das ist der Ursprung der Malerei. Schattenmalen.
In der Höhle.
Wie schön.
Ja.
Ne? Und das sind alles, das ist doch, und da wäre ich doch ein Depp, wenn ich, und das ist jetzt gerade soweit. Und um die Geschichte, jetzt der letzte große Satz. Wie kam es zu all dem? Und wie schön ist die Geschichte ausgegangen? Ich habe in 1995 einen Film gedreht, Now What? Ich bin damit gut zu Rande gekommen. Der Film wurde nicht berühmt, aber ich wurde reich, zumindest zeitweise. Und den habe ich in San Francisco gedreht mit einem jungen Mann. Und der hat während der Dreharbeiten gesagt, es war ein Doku-Film, ich will nicht mehr, ihr seid mir zu nah. Lauft mir hinterher, während ich in die Embassy gehe und wenn ich meine Probleme löse, kommt ihr mit eurem
Objektiv und
Angel
guckt
da
zu.
Und filmt mir hinterher. Und dann habe ich gesagt, wir brechen ab. Den Film abgebrochen und ich erlaube mir oder ich verspreche dir, dass wir die Arbeit auf einem anderen Medium fortsetzen. Konkreter Anlass für die Suche nach diesem Medium. Da habe ich angefangen, Nipco und Schallplatte zu vermischen. Mit Schallplatte konnte ich schon ein bisschen. Habe das Filmen abgehakt, geschmissen, habe dann aber noch einen hessischen Filmpreis für diesen Film bekommen. Der Produzent wollte ihn nicht haben. Ich habe kurzfristig vorher die Rechte zurückgekauft gehabt. Pandora hatte die Rechte und hatte dann plötzlich das Geld, was ich als Filmemacher nicht habe. Da kriege ich immer so ein Läpplein, da steht der Name drauf. Produzent kriegt das Geld. Ich war dann plötzlich wieder Produzent und das hat mich in die wunderbare Lage versetzt, diese Maschine in 5 Jahren zu bauen, weil ich nämlich einfach Kohle hatte.
Und was wird sein in 10 Jahren?
Ich bin dann wieder Filmemacher, ganz klar. Also Ich war in jedem Kinoabend. Ich habe das einmal gesehen, dann habe nicht mehr in dieses Programm geguckt. Die Doku-Kinoabend war toll, war toll. Tolles Programm. Film ist eine feine Sache. Und ich bin auch ein bisschen erwachsener geworden. Nicht mehr so revolutionär gesonnen. Ich bin ein bisschen friedlicher. Und ich habe mittlerweile eingesehen, dass auch Film eine gute Sache ist.
Auch mit
und dass
moderner
man damit
Technik.
Geschichten erzählen kann. Und ich glaube, ich will wieder mal Geschichten erzählen, auch wieder lügen dürfen. Ich bin ein guter Manipulateur. Ich kann ungeheuerlich schöne... Ich kann da raussaugen und das nutzen, dieses Ding.
Das heißt, es kommt eine andere Technik
sein.
Für Sie.
Ja, ich gehe wieder ins... Ja, ob das dann
analog?
Moderne... Das wird eine Frage der Kosten sein. Mhm. Wer kann sich das noch leisten? Ich werde wahrscheinlich nicht... in den Genuss kommen. Vielleicht 16 mm, aber wer weiß, ob es das noch gibt.
Aber digital ist billiger.
Digital ist natürlich billiger, ja. Und digital, ist das nicht eine Gemeinheit? Den jungen Leuten, die ins Kino gehen, werden ja innerhalb von Jahren, hat man ja das geschafft, TV-Qualität zur Kinoqualität zu erheben. Und sie gehen ins Kino und wissen gar nicht mehr allein, was ein 16 mm Schwarz-Weiß-Film für Energien hat im Vergleich zum besten. Na gut, heute gibt es zu einem TV-formatigen Film, also wie in der Consumer benutzt. Ja, also diese
was die
kleinen,
Dynamik angeht.
Was alles angeht, also die Tiefe, die Schärfe, die Brillanz.
Helligkeitsumfang.
Und das ist aber wegrationalisiert worden und die Leute wissen es nicht mehr. Das ist ja der Witz, dass die nicht das vermissen, sondern dass sie es nicht mehr, sie wissen es ja gar nicht.
Der Status quo ist jetzt digital.
Ja. Na gut, jetzt kommt High Definition. Ich habe ein paar Sachen gesehen hier auf Documenta. Gebe ich zu, wenn da ist einfach, da können Sie Bartstoppeln zählen, da bleibt nichts übrig.
Aber der Dynamikumfang von der Helligkeit, der ist nicht wesentlich besser geworden, ne?
Das
ist,
nein,
das ist nicht schlecht. Da war analog erheblich besser.
Ja, gucken Sie sich meinen 16 mm, ich sag's Ihnen, 16 mm, und unabhängig von der Qualität, das geht ja gar nicht. Machen Sie mal einen Super 8 auf, ich habe so aufgeblasen, also ich habe sehr viel Erfahrung mit analogen und durch meinen ehemaligen Professor, der hatte so ganze Maschinen und hat die sich auch bewahrt und ich konnte die gut bedienen, also wie man ein Blow-Up macht, ja. Von einem Super 8-35er Blow-Up machen, das sieht aus wie da können sie reinsetzen, da gehen sie da ist, das ist einfach herrlich.
Ja.
Und was werden Sie dann für Geschichten erzählen? Ich meine, das ist ja die Technik. Das andere ist ja auch, wenn Sie sagen, Sie haben einfach einen schönen Stil zu erzählen, Sie können verführen und manipulieren. Was sind das denn dann für Geschichten?
Ach. Also ich muss Ihnen gestehen, die Liebe reizt mich schon.
Wenig.
Ist das jetzt pathetisch?
Nein, aber weil die Dame jetzt auch wieder warten muss.
Auch im Film.
Das ist ein Versprechen.
Es ist ein nimmer müdes Thema. Nein, also Dokumentation mag ich nicht mehr machen. Da habe ich abgeschlossen mit. Da bin ich der Meinung, wenn ich den Weg nochmal gehe, dann will ich ihn auch mit der Konsequenz gehen dürfen, dass ich dann auch nicht mehr jemandem was schuldig bin. Ein Dokumentarist sollte immer jemandem, und wenn es nur sich selber ist, was schuldig sein, nämlich eine ganz bestimmte Meinung, einen ganz bestimmten Blick, ein ganz bestimmtes Thema. Und ich wünsche jedem, der Doku macht, dass er danach keinen mehr macht, eigentlich. Weil wenn man einen Doku-Film macht, der einem das Herz richtig zum Kochen gebracht hat, dann geht danach nichts mehr, meiner Meinung nach. Wer dann zum nächsten Thema hüpft, da tut es mir immer leid, es kann ein toller Film sein, aber das tut es mir immer leid, da denke ich mir immer, hätt's doch gelassen. Das ist ganz Schwachsinn, was ich sage, schon die Lebensökonomie erwartet von jemandem, dass einer weitermacht, natürlich, aber ich möchte gern nur diesen einen gemacht haben und alles andere nur mir treu sein und dann kriege ich auch mein Publikum und dann, ja.
Authentizität.
Authentizität.
Ja.
Okay.
Okay.
Schönen Dank fürs Interview.